NDR Kultur à la carte.
Heute mit Andrea Schwietzer und einer ganz besonderen Sammelleidenschaft. Katja Heidmann sammelt nämlich Bewegungen und Gesten. Herzlich willkommen bei NDR Kultur à la carte. Katja Heidmann.
Hallo.
Ja, Choreografin, Tänzerin aus Hamburg, zu Hause in den Niederlanden und Sie sind auch Mitgestalterin, kann man sagen, der Kunstfestspiele Herrenhausen in Hannover, die gerade laufen. Hier zeigen Sie Ihre partizipative Performance Motus Mori, Reliquien. Motus Mori ist sozusagen der Name eines ganzen Projekts, also eines lebenden Archivs mit Tausenden von Bewegungen und Gesten von Menschen. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff Motus Mori?
Motus Mori ist lateinisch und Motus bedeutet Bewegung und Mori, wortwörtlich ist es Sterben, Vergänglichkeit. Man könnte aber auch sagen Aussterben und etwas poetischer sage ich immer, es ist ein Archiv der aussterbenden menschlichen Bewegung.
Was sind das für Bewegungen?
Eigentlich alltägliche Bewegungen, so wie jeder bewegen kann. Also man kann natürlich nicht alltäglich bewegen. Und so wie jemand zum Beispiel sitzt, was typisch ist, wie jemand läuft, woran man jemanden erkennt, wenn der von weit weg am Ende der Straße läuft und man schon von hinten denkt, oh, das könnte mein Vater sein. Und dann dreht er sich um und dann ist es jemand anders. Aber also so sehr, ja, Bewegung, woran man jemanden erkennt.
Und wie passt das mit dem Aussterben zusammen?
Na, das ist ein längerer Gedanke, dass ich merkte, dass da eine Tendenz ist in der Gesellschaft, um eigentlich alles, was eine Abweichung ist, mehr gleich zu machen. Ich hatte zum Beispiel ein Projekt, wo ich mit ganz vielen Jugendlichen gearbeitet habe und immer wenn die alle lachten, das waren 50 Jugendliche, wenn die lachten und mich angucken, dann sah ich überall dieselben Zähne, weil die halt alle durch Zahnspangen komplett gleich gerichtet wurden.
Ja, stimmt.
Und ich komme dann aus einer Generation, wo das noch nicht so vielleicht so gemacht wurde. Und naja, irgendwie eine Tendenz auch das Altern, ne, man ist, naja, in der Wissenschaft ist man dabei, um zu gucken, wie kann man den Altersprozess verlangsamen. Und ich mich irgendwann irgendwie so fragte, was passiert denn, wenn man den Menschen immer weiter so optimalisieren würde? Verschwindet dann nicht eine bestimmte Menschlichkeit? Und ich war interessiert zu schauen, was ist denn diese Menschlichkeit oder was ist es, was den Menschen menschlich macht? Und das ist vielleicht nicht immer das, was wir am angenehmsten finden, aber das ist vielleicht auch das, was uns letztlich unterscheidet voneinander.
Also Alltagsbewegungen eingefangen in einem Archiv. Die New York Times schrieb über diese Bewegungen Turning the Gestures of Everyday Life into Art. Also Katja Heidmann versteht es, alltägliche Gesten in Kunst zu verwandeln. Und wie sie das schafft, das erfahren wir nach dem Danza Española von Manuel de Falla in einer Bearbeitung für Violine und Klavier.
Thank you.
Janine Jansen und Antonio Papano spielten Danza Española aus La Vida Breve von Manuel de Falla. Zu Gast in à la carte ist die Choreografin Katja Heidmann. Ihr Stück Motus Mori Reliquiem ist am 1. und 2. Juni zu sehen bei den Kunstfestspielen Herrenhausen. Es ist eine, habe ich schon gesagt, partizipative Performance. Also die Zuschauenden werden sozusagen selbst zu Tanzenden. Sie wackeln so ein bisschen mit dem Kopf. Wie muss
Nicht
ich mir
zu
das
Tanzenden. Ja. Sie werden vielleicht einfach nur zu Menschen. Ja. eigentlich das Publikum sind 30 Leute, 30 Teilnehmer. Ansonsten gibt es auch kein Publikum. Und das Einzige, was man bekommt, ist ein Kopfhörer. Und was man auch noch braucht, ist seinen eigenen Körper. Und man bekommt Instruktionen, um bestimmte Bewegungen anderer Menschen im eigenen Körper nachzuerleben, nachzubauen. Und das sind alltägliche Bewegungen, wie jemand geht oder sitzt. Oder es ist nichts tänzerisch-akrobatisches. Man muss auch keine Angst haben, es schaut auch keiner zu. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist eine Erfahrung, die man einfach nur, man kann die Vorstellung nicht anders erleben, nur halt im eigenen Körper. Von daher gibt es auch keine Zuschauer. Das ist nicht hier.
Wir hören uns diese Instruktion mal an. Also was kommt da auf die Kopfhörer der Teilnehmenden?
Dass ich mich nicht hängen lasse, so möchte ich erinnert werden. Immer wieder den Rücken strecken, sich aufrappeln, auch wenn es weh tut. So möchte ich erinnert werden.
I would like you people to remember is the hugging movements. A two-bomb. This is how I want everyone to remember me.
Das Daumendrehen ist typisch Anne. Ich würde das auch gerne irgendwie weiterleiten.
Solange ich die Bewegung tue, werde ich sie auch nicht vergessen. Ganz einfach.
Ja, ich gehöre zu den Menschen, die man nicht nur leicht vergisst.
Also den Rücken strecken, die Daumen drehen, so möchte ich erinnert werden. Also es geht ganz stark darum, jemanden über die Bewegung zu erkennen. Sie haben das auch schon gesagt. Jetzt haben Sie in den letzten, ich sag mal, 5 Jahren, so an die 2000, glaube ich, Spenderinnen und Spender quasi gewinnen können für dieses Projekt. Diese Sammelleidenschaft oder dieses Interesse für diese Art von Bewegung, woher kommt das?
Die Idee, um das Archiv für Bewegung oder um darauf zu kommen, um das machen zu wollen, ja, entstand, denke ich, so vor 6 Jahren, als mein Vater verstarb. Und ja, was bei ihm halt anders war als bei anderen, war, dass er nichts eigentlich hinterlassen hat. Also er hatte nicht so ein einfaches Leben und da war einfach nichts, kein Haus, kein Geld, keine Sachen. Da war nur der Entrümpler und das war's. Und ja, letztlich nach der Beerdigung hatte ich das Bedürfnis, um irgendwas von ihm doch irgendwie halten oder erinnern zu wollen. Und er war sehr anwesend in meiner Erinnerung, ich glaube einfach dadurch, dass er nicht mehr da war. Und dann konnte ich mir morgens immer sehr einfach vorstellen, so wie er jetzt hier am Küchentisch sitzen würde. Und er wird nie direkt vor dem Tisch sitzen, sondern immer so schräg mit den Beinen zur Seite und das eine Bein über das andere geschlagen. Aber es passt immer nicht so ganz, also da war immer so eine Lücke zwischen. Und dann würde Menschen nie direkt in die Augen schauen, sondern immer so ein bisschen von der Seite des Auges. Und ja, ich fing dann einfach an, um auch auf der Straße manchmal zu denken, so, wie lief der eigentlich? Und dann bin ich einfach so eine Weile wie er gelaufen. Und so ist das eigentlich, merkte ich auf einmal, dass ich dachte, man denkt, man hat nichts, aber eigentlich sind die Bewegungen eines Menschen, wenn man sie erstmal wieder hat und wenn man sie erinnert, dann kann man sie nicht verlieren. Es kann nicht mehr kaputt gehen. Und dann dachte ich auf einmal, warum sehen wir einander nicht auf diese Art und Weise und kann man nicht damit anfangen, schon bevor jemand verstirbt eigentlich.
Und wie sammeln Sie diese Bewegungen?
Zusammen mit meinen Tänzern habe ich eine Art Bewegungsinterview entwickelt. Das ist eine Stunde, wo ein Tänzer mit einer Person eigentlich zusammenschaut, was die Bewegungen sind, die einen kennzeichnen. Das klingt erst lang, aber letztlich geht das sehr schnell vorbei und lehrt der Tänzer die Bewegung dieser Person, nimmt die in ihren eigenen Körper auf und wiederholt und trainiert die so lange, bis sein Körpergedächtnis die Bewegung automatisch kennt. Und das haben wir halt immer weitergeführt und sind in andere Städte gegangen. Und so, ja, sind wir jetzt auf beinahe 2000 Leuten, wo wir die Bewegung von bewahren. Und irgendwann merken wir, okay, wir sind jetzt 10, 20 ne? Tänzer, die das können. Aber wenn dieses Archiv, was dann nur im Körper der Tänzer eigentlich oder im Körper nur bewahrt wird und weitergegeben wird, wenn das weiter bestehen soll in den nächsten Jahren oder in den nächsten 100 Jahren, dann müssen wir eigentlich Methoden finden, wie wir die Bewegung oder wieder an viele andere Menschen lernen. Und so ist eigentlich die Idee für das Reliquium entstanden. Können wir es nicht an viel mehr Körper übertragen?
Genau, an die ganzen Menschen, die dann eben teilnehmen bei dieser Performance. Es gibt auch von jedem Spender, Spenderin, es klingt ja irgendwie ein bisschen schräg, jemand spendet seine Bewegung, gibt es auch Steckbriefe. Also wie legen Sie die an?
Ja, das sind Notationen, die die Tänzer nach dem Interview erstellen. Das sind oft Zeichnungen oder kleine
Notizen.
Das deutsche Wort. Ja. Mhm. Notizen, die sie innerhalb des Interviews gemacht haben. Und das ist eigentlich so eine Art, ja, wie sagt man, eine Bestätigung, dass das Interview stattgefunden hat. Das macht es ein bisschen greifbar, wie viele Leute das eigentlich jetzt sind und werden.
Ist es auch eine gute Möglichkeit, über den Tod zu sprechen?
In so einem Interview?
Ja, also passiert da was mit den Menschen auch, weil sie denken, ja, stimmt, was bleibt eigentlich von mir? Es ist ja ein Thema, was gerade so in unserer westlichen Kultur ja nicht so gern angefasst wird. Wir sprechen nicht gern über den Tod. Und wenn es uns nicht unmittelbar irgendwie betrifft, weil jemand gestorben ist, den wir mögen, vielleicht auch Familienmitglieder, dann versuchen wir das Thema ja zu vermeiden.
Ja, in so einem Interview ist natürlich sehr menschabhängig, aber wenn man jemanden fragt, wie er geht oder warum er geht oder mit wem er geht, dann kommt man auch komischerweise sehr schnell zu sehr existenziellen Antworten. Auch pur, wenn man einfach nur anfängt von, okay, läufst du über die Ferse oder läufst du über, okay, warum läufst du so oder liefst du als Kind auch schon so? Oder, oh, und auf einmal merken Leute, dass sie ne, Übereinstimmung haben mit ihren Großeltern oder mit ihrer Mutter oder mit ihrem Vater. Und die Vergänglichkeit, wenn man über den Körper spricht, ist die Vergänglichkeit natürlich auch der Gegensatz. Von daher ist das in manchen Interviews, kommt das hoch. Oder wir fragen auch manchmal, wenn es eine Bewegung, die in 200 Jahren noch von Ihnen da sein soll, welche das wäre. Naja, das konfrontiert natürlich einen schon damit, um darüber nachzudenken, was man nachlassen, hinterlassen will. Ja, oder es sind manchmal halt auch Bewegungen, die gehen um eine letzte Bewegung, die man mit einem Menschen hatte. Solche Bewegungen bekommen wir auch. Wir hatten zum Beispiel einen jungen Mann, wo die Freundin von 23 sehr früh, also mit 23 war verstorben. Und die Bewegung, die er von ihr erinnern wollte, wir haben sie nie kennengelernt. Wir haben alle Bewegungen von ihr über ihn eigentlich gelernt. War eine Bewegung im Handgelenk und dass sie eigentlich sagt, dass er jetzt zu ihr kommen soll, weil er immer zu spät war. Und das war die Bewegung, die er erinnern wollte. Also gar nichts Dramatisches, also etwas sehr Alltägliches einfach.
Sie haben uns auch Musik mitgebracht für diese à la carte Sendung. Und zwar haben Sie sich die Invention 4 von Johann Sebastian Bach gewünscht. Was ist das Faszinierende an diesem kurzen Stück Musik für Sie?
Ja, ich durfte als Kind Klavier lernen und ich habe das 10 Jahre lang halt gelernt und wollte dann letztlich auch erst noch zu einer Musikhochschule und da Musik studieren. Das habe ich dann aber nach einem halben Jahr abgebrochen. Und für diese Aufnahmeprüfung musste ich diese Invention 4 lernen. Und das ist das einzige Stück, was meine Finger noch ohne Klavier spielen können. Und weil ich jetzt so mit dem Körpergedächtnis halt beschäftigt bin und wie erinnert man Bewegungen, dachte ich sofort, das ist das einzige klassische Stück, was meine Finger noch reproduzieren können ohne Noten. Thank you.
Musik von Johann Sebastian Bach hier auf NDR Kultur. Glenn Gould spielte diese Invention und auch gleich die Sinfonia Nummer 4 in D-Moll. Wunschmusik von Katja Heidmann, der Choreografin, die auch in ihren Arbeiten Theater und Tanz mit visueller Kunst verbindet, Performance und Installationen. Wir sprechen über Motus Mori, ihr Bewegungsarchiv. Und wenn Sie jetzt da mit ganz vielen Menschen gesprochen haben, über deren Bewegungen und ja auch im Interview versuchen zu sehen, was so typische Bewegungen für die Menschen sind, hat das auch Ihren Blick im Alltag so verändert? Also nehmen Sie Menschen auch auf der Straße oder wenn Sie mit ihnen im Gespräch sind, anders wahr?
Ja, ich denke, alle, die auch mit mir arbeiten, die haben dieses Auge entwickelt und das kann man dann auch nicht mehr ausschalten. Ne? Das ist auch ganz oft, wenn wir zusammen manchmal zum Bahnhof laufen oder so, dass dann irgendwie jemand sagt, oh, der Lauf da von da gegenüber, die Gangart, oh, die ist interessant, was ist denn da irgendwie so, ah, das muss die Hüfte sein, das muss die rechte Hüfte sein, die ein bisschen mehr nach unten hängt als die linke oder so. Ja.
Ich stelle es mir gar nicht so einfach vor, tatsächlich so die Essenz der Alltagsbewegungen oder der Gesten auch des Gegenübers so herauszufiltern, sag ich mal, weil es ja da schon auch darum geht, ja, wie möchte ich erinnert werden, aber wie werde ich vielleicht einfach auch erinnert von außen? Mhm. Was möchte ich gern zeigen und was möchte ich gern verstecken, gehört aber einfach zu mir dazu. Also wie nehmen Sie das wahr? Ist das immer auch eine Herausforderung da?
Ja, oder diesen Paradox, glaube ich, den finden manche Menschen auch in dem Interview. Ich erinnere mich jetzt gerade an ein Interview mit Stein, ist jetzt, glaube ich, 35 oder so. Und er hat so eine Skoliose in seiner Wirbelsäule, wodurch seine linke Schulter niedriger ist als seine rechte. Mhm. Und immer wenn er sich im Spiegel sieht, dann zieht er die linke hoch, weil er so gerne symmetrisch sein möchte wie alle anderen. Er möchte so gern sein wie alle anderen. Aber er meinte dann in dem Interview, dass er will diese Bewegung der Schulter und dass er so sein will wie alle anderen. Das möchte er, was erinnert, was bleiben soll.
Also das haben Sie am Anfang ja schon anklingen lassen, diese Frage nach, was macht uns aus? Also woran erkennen wir in einer Bewegung auch, dass wir Individuen sind? Und wo möchten wir uns angleichen? Wie möchten wir uns zeigen?
Ja, ich habe irgendwann nach den ersten 100 Interviews habe ich alle Tänzer gefragt, ob es irgendwas gibt, was alle Menschen im Interview sagen, ob es irgendwas ist, was wir gemeinsam haben oder so. Und das, was die Tänzer meinten, was das jeder sagt irgendwann im Interview, dass er eigentlich gerader sitzen möchte und dass er gerader stehen sollte oder muss. Oder das sind ganz verschiedene Motivationen, warum jemand das denkt, dass er das muss oder wie er das tut. Aber dann habe ich halt die Tänzer gefragt, okay, was ist denn dann gerade? Und das Interessante war, dass halt, wir haben 2000 verschiedene Versionen von gerade. Bei dem einen ist es die Schultern nach hinten ziehen, bei dem anderen ist es der Kopf hoch, bei dem anderen ist es vor allem das Brustbein mehr nach unten, bei dem anderen ist es den Bauch einziehen, bei dem anderen ist es genau den Bauch entspannen. Mhm. Von daher, ja, ist eigentlich, glaube ich, das Interessante, dass der Mensch will so gerne so sein wie alle anderen, aber auf der anderen Seite, in dem Versuch, gerade zu stehen, ne, ist, denke ich, die Schönheit, dass alle es auf eine andere Art und Weise probieren und letztlich doch die Schwerkraft wieder am Körper zieht und wir dann doch wieder.
Es ist einfach alle so.
Ja.
Glauben Sie, dass Bewegung unterschätzt wird? Weil Sie auch sagen, es ist eine Art Schatz, den Sie da jetzt versuchen zu konservieren.
Naja, ich denke, es wird schnell übersehen oder nicht gesehen oder als nicht wertvoll vielleicht. Weil es halt alltäglich ist, weil es halt immer da ist. Aber letztlich, ja, ist das Einzige, denke ich, was da ist. Es ist, wie gesagt, man kann sich nicht alltäglich bewegen.
Wir kommen zu den Bildern einer Ausstellung von Modest Mussorgsky. Und da haben Sie sich eines ausgesucht, ein Bild sozusagen. Was hören wir gleich und warum?
Den Gnomus. Ja. Warum? Ja, man wird vielleicht sagen, das ist jetzt keine kinderfreundliche Musik oder ist vielleicht gruselig, aber ja, ich weiß nur, dass ich als Baby immer eingeschlafen bin zu dieser Musik, dass die mich sehr beruhigt hat, weil meine Mutter die wohl während der Schwangerschaft nonstop gehört hat, weil sie dafür eine Vorstellung gemacht hat. Und meine Mutter war ziemlich hardcore. und das wurde halt immer weiter gespielt, aber das Interessante war, fand ich, dass es dann, ja, für mich als Baby immer beruhigend war.
Wir werden sehen. Also Jewgeni Kissin spielt es hoffentlich so, dass Sie am Radio nicht einschlafen. Wir sprechen nämlich gleich weiter mit der Choreografin Katja Heidmann. Musik. Magnomus aus dem Zyklus Bilder, einer Ausstellung von Modest Mussorgsky. Wunschmusik von Katja Heidmann, allerdings eigentlich nicht in der Piano-Version, sondern diese Orchester-Version, die hat sie so erschreckt als Kind.
Ja, die hat mich nicht erschreckt, aber alle anderen.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja. Geboren sind Sie in Hamburg 1987. Wenn Sie heute so an Hamburg denken, was fällt Ihnen da so als erstes ein? Was ist Hamburg für Sie?
Ja, ich bin in Winsenluhe geboren. Mhm. Das ist in der Nähe von Hamburg. Aber ich bin in Hamburg zur Schule gegangen.
Ich frage das, weil Sie ja wirklich schon sehr lange in den Niederlanden wohnen. Also so schon fast 20 Jahre. Deswegen vielleicht auch, wenn Sie jemandem erzählen, ja, Hamburg, was macht die Stadt für Sie aus?
Naja, wenn man dann in Hamburg auch aufgewachsen ist und dazu Schule ist, ist alles sehr groß. Also sage ich jetzt. Aber das merkt man erst gar nicht so viel. Ja, viel Platz und hat eine große Stadt. Und ich weiß noch, als ich in die Niederlande kam, dass ich da, ja, wenn man in Amsterdam ist, ist es einfach ganz viele Menschen und überall sind ganz viele Menschen einfach in den Niederlanden. Und dieses Gefühl von Weite, das ist, glaube ich, was ich manchmal vermisse. Es fühlt sich immer sehr voll an und man muss suchen, wo man so sein, wo man wortwörtlich auch Platz findet.
Seinen Raum.
Ja, ja, Raum oder Weite findet, wo man einfach keine Menschen sind.
Also selbst in einer Großstadt wie Hamburg ist es dann quasi gemütlich locker alles so.
Das fühlt sich, wenn ich da jetzt hinkomme, fühlt sich das weit an. Mhm. Ja.
Und wie sind Sie dann in die Niederlande gekommen?
Ja, für das Tanzstudium, das war eigentlich die Motivation, dass ich da über die Aufnahmeprüfung angenommen wurde und auch merkte, dass die Schule bei mir passt und weniger klassisch war, als was in Deutschland viel in den Tanzstudiengängen damals angeboten wurde. Mhm. Ja, und dann, das war nicht mein Plan, aber letztlich bin ich da geblieben.
Und wie sind Sie zur Bewegung gekommen, zum Tanz? Sie haben vorhin schon gesagt, naja, Musik hat Sie eigentlich auch interessiert.
Ja, ich bin in einer Tanzschule aufgewachsen, aber das war eine sehr, für Gesellschaftstanz. Also man würde eher sagen, ein sozialer Ort, wo dann auch Tanzen gelernt wird, aber der Tanz war immer Medium, hatte immer, so also der Zweck war dann, um Menschen zu verbinden oder um zu lernen, wie man miteinander umgeht, aber es war nie die Kunstform an sich. Mhm. Ich glaube, die habe ich für mich selber entdeckt. Ich fand das sehr interessant, also wie ich da auch aufgewachsen bin. Ich saß dann halt immer ganz oft da so am Rand oder habe da meine Hausaufgaben gemacht und dann saß man immer die ganzen Leute, die dann probierten, um zusammen Walzer zu tanzen oder. Und meine Eltern hatten so eine sehr interessante Einstellung, dass es war nicht so wichtig, ob man jetzt korrekt tanzte, solange das Paar es mal hinbekam, um miteinander zu tanzen. Und wenn dann ein paar 5 Schritte nötig hatte für den Wiener Walzer, der eigentlich nur 3 hat, ne? Das ist ja ein Dreiviertel. Takt, dann war das okay.
Haben Ihre Eltern diese Schule geleitet oder wieso sind Sie da quasi aufgewachsen?
Ja, ich bin da aufgewachsen eigentlich und da habe ich eigentlich auch halb gewohnt und geschlafen und gelebt oder unter der Bar geschlafen.
Ja. Das klingt auch irgendwie nach einer freien, wilden Kindheit.
Ja, ich glaube, es war eine sehr gute Kindheit, aber anders.
Aber dann scheint ja irgendwie schon auch Kunst und Kultur in Ihrer Familie einen hohen Stellenwert gehabt zu haben. Also war das irgendwie für Ihre Eltern auch so ein normaler Schritt, dass Sie da in die Richtung gegangen sind?
Ja, meine Mutter hat mir beinahe verboten, um Tanzlehrerin zu werden, weil sie meinte, das sollte ich nicht tun. Mhm. Ich sollte echt den Tanz, also Tänzerin werden und mich trauen und das tun. Aber ich denke da immer noch viel drüber nach. Aber ich glaube irgendwie, in meiner Kindheit war Tanz immer mehr eine Dienstleistung. Und da hatte ich auch irgendwie, als ich dann angefangen habe mit dem Studium, echt irgendwann ein Problem mit, dass Tanz immer, ja, es war auch dazu da, um Geld zu verdienen. Ne? Das waren ja unsere Kunden. Und es ist doch irgendwie eine ganz andere Sichtweise auf Bewegung, als die, wo ich dann dachte, aber da ist doch mehr. Das ist doch, kann nicht die Bewegung auch einfach nur existieren, weil sie ein Recht hat, um alleinstehend zu existieren. Diese Tanzschulwelt war so sehr existenziell. Wenn es ihnen nicht gefällt, dann haben wir kein Geld mehr am Ende des Monats. So. Und dadurch war Tanzen auch immer sehr verbunden mit Überleben.
Wann haben Sie sich davon lösen können, auch für sich? Ich meine, am Ende müssen Sie ja mit Ihrer Arbeit auch überleben.
Ja, allerdings, was ich immer probiere, ist, um nicht finanziell vom Publikum abhängig zu sein, weil ich denke, dass ich dann eine Abhängigkeit kreiere, wo ich nicht mehr die Freiheit habe, um das zu schaffen, was ich denke, was es jetzt sein muss, sondern wo ich mit den Erwartungen des Publikums die ganze Zeit auch spielen muss. Wenn ich jetzt 100 Euro für eine Karte zahle, dann ist da natürlich eine Erwartung, die ich habe als Publikum. Und ich probiere ganz oft immer zu gucken, können wir Situationen kreieren. Geht nicht immer, dass der Kartpreis entweder relativ niedrig ist oder auch, probiere auch oft zusammenzuarbeiten mit Orten, dass es frei zugänglich ist, wo ich auch eine andere Publikumsgruppe wieder meine Arbeit erfahren können. Mhm. Aber eigentlich, dass ich denke, wenn das Geld zwischen Künstler und Publikum steht, dass dann...
Dass so eine Schieflage gerät.
Ja. Weil Leute haben uns auch ganz schön oft gefragt, warum nehmt ihr kein Geld für das Interview, für dieses Bewegungsinterview? Da könnt ihr doch 200, 300, 400 Euro für fragen oder so. Aber dann denke ich, ja, aber dann habe ich nicht mehr die Freiheit auch, um zu suchen, was mich jetzt interessiert. Und sondern dann muss ich jetzt, ja, es ist eine Dienstleistung eigentlich. Und kommt da jemand mit der Erwartung, ich bezahle 500 Euro, dann würde ich aber auch eine schöne Stunde haben. Ne? So.
Was kommt denn von den Menschen, die Sie interviewen? Also Sie haben schon gesagt, dass da manchmal auch existenzielle Themen verhandelt werden. Aber ist da auch eine Dankbarkeit, eine Wertschätzung Ihrer Arbeit gegenüber?
Ja, wenn sie die Arbeit zum ersten Mal dann letztlich mitgemacht haben, dann fühlen sich Leute oft sehr verbunden, weil es ja ihre Bewegungen sind und dann fühlen sie sich Teil der Arbeit. Und mit ganz vielen Leuten halte ich dann auch Kontakt und die haben dann wieder jetzt zum Reliquium, ne, da habe ich die dann wieder besucht und ganz oft fahre ich zu denen nach Hause und habe dann deren Stimmen aufgenommen, habe mit denen zusammen gesucht, wie können wir deine Bewegung jetzt auditiv umschreiben. Und mache ich schon wieder neue Arbeiten, wo sie dann selber auch die Bewegung ausführen. Also da entsteht irgendwann so eine Art, ja, so ein Vertrauen, wodurch ich sie jetzt auch anfange, dass sie als Performer für uns arbeiten. Das sind aber Leute, die haben noch nie früher getanzt oder das sind keine professionellen Tänzer oder ganz normale Leute.
Sie haben uns Musik von Gustav Mahler mitgebracht und zwar Ich bin der Welt abhanden gekommen. Was hat es mit diesem Lied auf sich?
Ja, das Lied, das habe ich irgendwann gefunden in der Arbeit von, ja, vor 7 Jahren, glaube ich. 7 Jahren? Ja. Und da war ich beschäftigt, die Arbeit hieß Pandoras Dropbox und da war ich beschäftigt mit, ja, vor allem mit der Optimalisierung dieser Gesellschaft und unserer Körper und da war ich eigentlich am Suchen, wie weit kann man den menschlichen Körper kontrollieren. Eigentlich das Gegenteil von der Arbeit, die ich jetzt tue. Mhm. Und da entdeckte ich dieses Lied und merkte eigentlich ja, dass der Kontrast von, dass hier eine Art Menschlichkeit abhanden gekommen ist, so eine Verfremdung, Entfremdung von der Welt. Und das passte. Und das Lied habe ich dann letztlich aber bearbeitet und haben die Tänzer alle mal selber gesungen. Also die können alle nicht singen, aber wir haben die dann über Autotune, haben wir deren Stimmen eigentlich dieses Lied singen lassen. Wodurch man halt, ja, stand auch wieder eine Verfremdung und eine, ja.
Optimierung der Stimme auch.
Ja, alle konnten letztlich singen, technologisch gesehen.
Wir spielen auch eine Bearbeitung und zwar für 16 Stimmen a cappella. Und zwar hören wir den Schola Cantorum Stuttgart unter der Leitung von Klytus Gottwald.
Ich bin der Welt abhanden gekommen. Gustav Mahler hier auf NDR Kultur à la carte. Wunschmusik von Katja Heidmann. Sie haben gerade vorhin von vergangenen Produktionen erzählt, die Optimierung des Körpers. Es gibt auch Arbeiten von Ihnen, in denen Sie sich mit Digitalisierung auseinandersetzen. Eine Arbeit heißt Siri liebt mich. Was sind das für Themen, die Sie so anfassen? Was treibt Sie da so um als Choreografin?
Ja, ich denke, eigentlich beginnt es immer beim Menschen, aber der ist natürlich abhängig von seiner Umgebung und von daher ja, Entwicklungen, die ich einfach mitbekomme um mich rum in der Gesellschaft, so wie Digitalisierung oder Biotechnologie, oder die haben mich damals sehr interessiert, eigentlich immer in Bezug auf, was tut das mit unserem Körper, was tut das mit unserem Menschbild, wie verändert sich das auch, wenn die Umgebung um uns rum verändert oder wenn wir die verändern. Damals, als die Dampfmaschine entdeckt wurde, da hat man den Körper oft mit einer Dampfmaschine verglichen oder mit einer, und jetzt wird auch oft der Körper mit einem Apparat verglichen oder auch, das kommt in der Sprache auch viel zurück. Das interessiert mich, das finde ich faszinierend.
Mit der aktuellen Arbeit Reliquien sind Sie zu Gast bei den Kunstfestspielen Herrenhausen. Und zwar am 1. und 2. Juni eine Mitmach-Performance, wo die Menschen Kopfhörer bekommen. Dann gibt es Anweisungen von Bewegungen, die eben andere Menschen gespendet haben. Und man kann versuchen, diese Bewegungen der anderen Menschen selber in seinem eigenen Körper zu erfahren. Und das Gute daran ist, dass wir das hier in so einer Hörsendung, eben in einem Gespräch sogar, einmal nachfühlen können. Wenn Sie also Lust haben, dann machen Sie die Augen zu und folgen Sie folgenden Anweisungen.
Atme ein und mach deinen Rücken so lang wie möglich. Atme noch weiter ein
und zieh die Schultern hoch.
Atme noch weiter ein,
atme noch weiter ein
und zieh dabei deinen Oberkörper noch höher.
Bleib so.
Bleib so. So lange wie du kannst. So lange wie du kannst.
Mir ist das Seufzen abhanden gekommen. Mein Körper weiß zwar noch, wie man einatmet, aber nicht mehr, wie man ausatmet. Ich dachte immer, ich würde eines Tages an zu wenig Luft sterben. Ich hätte nie gedacht, dass ich am Ende am Überfluss sterbe.
Ausschnitte aus Motus Mori, Reliquien, beziehungsweise aus diesem Gesamtkosmos, den Sie, Katja Heidmann, erschaffen haben mit diesem Bewegungsarchiv. Wie hat die Arbeit an diesem Projekt auch Ihre ganz eigene Körpersprache, Ihre eigenen Bewegungen beeinflusst, verändert vielleicht auch?
Ich glaube nicht, dass man seine eigenen Bewegungen zum Beispiel verlieren kann. Am Anfang waren manche Tänzer, hatten Angst, dass sie ihre eigenen Bewegungen vielleicht verlieren werden. Aber das geht zum Glück nicht. Aber man kriegt eigentlich ganz viele Bewegungen dazu. Also manchmal ertappe ich mich, dass ich dann eine Bewegung tue und dass ich denke, ach, das ist die Trudi oder oh, das ist Ulla. Oder dass ich manchmal, ne, dann denke, ah, mal eben so sitzen wie Ulla. Ja, man nimmt sie einfach mit in sein Vokabular im Alltag bei sich selber.
Wie ist das mit den Tänzerinnen und Tänzern? Die sind ja ganz intensiv dabei, die führen ja auch Interviews. Wenn Sie sagen, die hatten am Anfang Angst, eigene Bewegungen zu verlieren, was ist da jetzt die Erfahrung nach diesen Jahren?
Die haben mich auch auf die Idee mit untergebracht, um das jetzt ans Publikum weiterzulernen, weil sie meinten, dass sie vor diesem Projekt ganz viele Sachen auch nicht wussten. Sie hatten total unterschätzt, wie viel Lebensgeschichten an Bewegung gekoppelt sind und wie viele verschiedene Menschen sie kennengelernt haben, die sie nie anders in ihrem Leben kennengelernt hätten. Und dass sie meinten, dass das auch eine Kenntnis oder dass das etwas mit einem selber tut, wenn man so viele Interviews führt, dass man halt die ganze Zeit beschäftigt ist mit dem anderen. Also sein Interesse ist die ganze Zeit bei dem anderen und es geht nur um den anderen und nicht um mich. Wodurch sie irgendwie gelernt haben, um sich zu versetzen in einen anderen oder sich zu öffnen.
Ach so, hineinzuversetzen.
In einen anderen. Und ich denke, dass da so, ja, wir nennen es jetzt manchmal kinetische Empathie oder so, aber da ist was, wo ich dachte, ah, das ist doch eigentlich schade, dass nur unsere Tänzer das erleben. Mhm. So, wie können wir das auch ja, für das Publikum erlebbar machen?
Mhm. Wie würden Sie kinetische Empathie übersetzen oder was steckt für Sie da drin?
Ja, ich denke, dass diese ganze kinetische Empathie, denke ich, die beginnt bei, dass man halt ohne Urteil den anderen sieht und pur nur die Bewegungen sieht und nicht, was man darüber gelernt hat, ob das gut oder ob das schlecht ist, oder sondern einfach nur, ah, das ist Hans und so sitzt Hans auf seinem Stuhl. Fertig. Ich glaube, dass es da anfängt und dass man dadurch halt auch ja, merkt, dass es ganz viele verschiedene Wahrnehmungen gibt und dass die abhängig sind von dem Körper, mit dem wir durch diese Welt laufen. Mhm. Und wenn ich 1,50 bin, dann nehme ich die Welt anders wahr, als wenn ich 1,90 bin. Mhm. Ich glaube, dass das immer unterschätzt wird. Es gibt auch ganz viel Trost irgendwie, wenn jemand von 85 dir erzählt, ja, dass die Beine schwer sind, aber dass das Laufen immer noch geht und dass man dann denkt, oh ja, gut, scheint wohl zu gehen. So, dass man, ja, das ist, ich habe ganz oft, dass die Interviews doch irgendwie, ja, dass es tröstend ist, um auch Sachen zu hören, die man normal die Leute nicht erzählen. Leute sind sehr offen zu uns, ehrlich. Auch ganz viel Schwächen oder was Menschen schwierig finden, wofür sie sich schämen. Füße? Viele Menschen schämen sich für ihre Füße, ja.
Aha.
Socken ausziehen ist ein großer Akt. Füße scheinen etwas zu sein, was einen Menschen prägen. Und je älter man ist, umso mehr. Haben bei manchen Leuten, umso mehr sind die Füße gelaufen durch die Welt und so sehen die dann auch aus. Oder bei anderen Leuten im Rollstuhl sind die Füße noch nie gelaufen und sehen, ist die Haut wie von einem Baby. Und ich glaube, ja, es ist interessant, habt ihr auch nie so selber drüber nachgedacht, weil es so natürlich war, dass wir immer im Studio barfuß laufen.
Mhm. Obwohl ja für Tänzerinnen und Tänzer ja der Fuß auch ein wirklich wichtiges Körperteil ist und auch viel Aufmerksamkeit erfährt.
Ja, und bei anderen Menschen werden die schnell versteckt. Also ganz viel Bewegung, wie Leute dann probieren, um ihre Zehen zu verstecken, wenn sie Sandalen anhaben und irgendwo sitzen. Oder ja, sehr interessant.
Thank you.
in der Kultur à la carte, auf dem Wasser zu singen von Franz Schubert in der Klaviertranskription von Franz Liszt. Es spielte Daniil Trifonov. Katja Heidmann ist zu Gast heute und wir haben ganz viel über Bewegungen gesprochen, Bewegungen, Alltagsbewegungen, Gesten von anderen Menschen. Welche Bewegung zeichnet sie aus?
Mich selber?
Ja. Was ist typisch Katja Heidmann?
Ich denke, was meine Tänzer sagen würden, dass wenn ich im Studio sitze, dass ich genauso wie mein Vater nie Leute gerade in die Augen anschaue, sondern immer vom Seitenwinkel und dann sehr gut meine
Stirnfalten
habe und dann immer, ja, es, manche Leute denken, dass ich entweder, ich glaube, ich denke dann immer sehr nach und dann kann ich Leute sehr lange angucken, ohne was zu sagen, und aber währenddessen denke ich einfach. Ich glaube, dass das sehr, dass jeder das nennen würde, und dann meistens sitze ich so ganz gehockt auf dem Boden.
Sie haben noch gar nicht so oft darüber nachgedacht, tatsächlich. Ich hätte jetzt so gedacht, das ist das Erste, dass Sie
das
so
ist
denken,
das Erste.
Ja.
Ja, es geht ja nicht so um mich.
Sie sind noch gar nicht drin in dem Projekt.
Ihre Bewegung, ich werde doch immer benutzt, wenn wir neue Tänzer haben, um zu üben. Dann machen wir die ersten Interviews immer miteinander, um auch wieder zu merken, wie es ist, wenn man auf der anderen Seite sitzt,
ja,
um das wieder zu checken, zu verändern. Ne? Das entwickelt sich immer alles. Ich denke, dass das... Oh ja, ich sitze auch immer ganz oft so mit meinen Beinen überschlagen und dann drehe ich die Füße so einwärts und dann bin ich so meistens auf der Außenseite des Fußes. Das ist auch typisch.
Ja, so einen kritischen Blick oder wie soll ich sagen, so einen auch einen leicht verzweifelten Blick könnte man vielleicht von außen denken. Ja, das ist jetzt nicht negativ, aber das ist mir auch aufgefallen in den Interviews, die ich von Ihnen gesehen habe tatsächlich. Jetzt haben Sie in dieser Stunde auch ab und an so mit den Händen über beide Schultern sind Sie so gefahren.
Mhm.
Ja, wir steigen ein in dieses wie bewegst du dich, wie bewege ich mich mit Katja Heidmann. Also wir empfehlen natürlich die Produktion Motus Mori Reliquiem am 1. und am 2. Juni bei den Kunstfestspielen Herrenhausen hier in Hannover. Ich wünsche ganz viel Spaß und sage vielen Dank für den Besuch bei à la carte, Katja Heidmann.
Ja, vielen Dank.
Mein Name ist Andrea Schwietzer. Wenn Sie die Sendung weiterempfehlen möchten, wir freuen uns natürlich, finden Sie sie bei uns im Netz ndr.de/kultur oder in unserer NDR-Kultur-App.